HR Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Erst Corona, dann der Krieg. Miserior befürchtet Hungerkrise. Wer bekommt die Hilfe? Der Bundestag debattiert das Triage-Gesetz. Und das Sonntagsthema, warum die Natur uns gut tut und wie wir ihr gut tun können. Das katholische Entwicklungshilfswerk Miserior zieht einmal im Jahr Bilanz und macht dabei die Öffentlichkeit aufmerksam auf die Lage der am wenigsten entwickelten Länder und der Menschen, die dort leben, deren Not in den Schlagzeilen hierzulande oft zu wenig bekannt wird. Denn viele Entwicklungsländer tun sich mit der Bewältigung der Krisen schwer, erst Corona und nun der Krieg. Tobias Zuttmann berichtet.
Auf der Welt gibt es genug Essen. Viele Menschen können es sich nur nicht leisten. Das erklärt Pirmin Spiegel, Geschäftsführer vom katholischen Hilfswerk Miserior, bei der Vorstellung des Jahresberichts.
Heute Morgen erhielt ich Nachrichten von Afghanistan als auch vom Libanon, dass Gemüse auf dem Markt sei, dass genügend Produkte auf dem Markt seien, aber die Menschen kein Geld mehr haben, es zu bezahlen.
Zuerst die Corona-Pandemie und nun der Krieg in der Ukraine. Dadurch sind die Lebensmittelpreise in vielen Ländern explodiert. Die Inflation, die auch in Deutschland spürbar ist, treibt viele Menschen des globalen Südens in den Hunger. Ein Grund: In den vergangenen Jahren wurden dorthin zu viele Lebensmittel exportiert, so die Kritik von Miserior. Das führte zu einer Abhängigkeit und schwächte die lokale Landwirtschaft. Da muss ein Umdenken stattfinden, fordert Pirmin Spiegel und ist sich sicher, wenn es den politischen Willen gäbe, würde das vieles ändern.
Das Potenzial ist vorhanden, das Wissen ist vorhanden, um unabhängiger zu werden und lokal und regional Menschen zu ernähren.
Zudem beklagt Miserior, dass 60% der Getreideernte in Deutschland für das Füttern von Tieren verwendet wird, anstatt Menschen zu ernähren. Außerdem fordert Miserior, Böden und Gewässer besser vor Umweltverschmutzung zu schützen und so auch die Artenvielfalt zu sichern. Und der Klimawandel, der zu höheren Temperaturen und schlechteren Ernten führt, muss demnach bekämpft werden. Pirmin Spiegel kritisiert auch deshalb den Plan der Bundesregierung, Gas aus dem Senegal einzukaufen. Das könnte in dem afrikanischen Land die Nutzung fossiler Ressourcen womöglich auf Jahrzehnte zementieren.
Wäre nicht ein größerer Beitrag der Bundesrepublik und der Europäischen Union, erneuerbare Energien im Senegal zu fördern, damit auch langfristig erneuerbare Energien weltweit zum Durchbruch kommen.
Auch den geplanten Kauf von Steinkohle aus Kolumbien kritisiert Spiegel, da dort beim Abbau weder Umweltschutz noch Menschenrechte geachtet werden.
Deshalb sind wir mit der Bundesregierung im Gespräch, auch im Kanzleramt, dass dies nicht in der alten Logik getan werden darf. Ja, die Südländer, Lateinamerika ist Ressourcengeber und wir sind Empfänger, sondern es muss eine Situation geben, in der die Exportländer nicht die Beschädigten sind.
Schon seit 2015 steigt die Zahl der Menschen, die an Hunger leiden. Seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine verschärft sich dieser Trend. Allerdings sieht der Haushalt der Bundesregierung für die kommenden Jahre weniger Geld für die Hungerbekämpfung vor. In den nächsten 4 Jahren wird der Etat des Entwicklungsministeriums um fast 16% gekürzt.
Das katholische Entwicklungshilfswerk Miserior erwartet eine Hungerkrise. Von der Bilanzpressekonferenz berichtete Tobias Zuttmann. Es ist eine heikle ethische Frage. Im Kleinen gehört sie heute schon zum Alltag von Unfall- und auch Intensivmedizinern. Die Triage. Wenn nur begrenzte medizinische Ressourcen da sind, nicht für jeden Bedürftigen ein Intensivbett zum Beispiel, nach welchen Kriterien darf und muss ein Arzt dann entscheiden? Wer bekommt die beste Hilfe und wer geht unter Umständen leer aus? Am Anfang der Corona-Pandemie kam diese Frage plötzlich in Reichweite. Ärzte und Politik drängten auf Regelungen und Kriterien. Und zu dieser Frage hat die Bundesregierung in dieser Woche nun einen Gesetzentwurf vorgelegt. Der war notwendig, weil das Bundesverfassungsgericht angemahnt hatte, dass etwa Menschen mit Behinderung in einer Triage-Situation nicht benachteiligt werden dürfen. Michael Hollenbach berichtet.
Das entscheidende Kriterium, wer unter Triage-Bedingungen zuerst behandelt werden soll, diejenigen, die unter medizinischen Gesichtspunkten in einer Covid-Pandemie die größte kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit haben. Ein sinnvolles Kriterium, sagt die Medizinethikerin Sabine Saloch.
Das ist bei uns auch grundgesetzlich und in anderen Gesetzen ganz klar verankert, dass wir niemanden diskriminieren können, zum Beispiel wegen Geschlechtes, Alter, einer Behinderung, Vorerkrankung, sexueller Orientierung, Ethnizität, sodass gar nicht mehr viel übrig bleibt, was man überhaupt legitimerweise andiskutieren kann als Kriterium.
Das sieht Thorsten Hinz etwas anders. Er arbeitet für den Bundesverband Caritas Behindertenhilfe und Psychiatrie. Er wendet sich gegen die kurzfristige Überlebenschance als entscheidendes Kriterium.
Das ist im Falle von Menschen mit Behinderung, aber auch von Menschen im Alter ein hohes Risiko, dass diese Menschen dann doch nicht in die Behandlung kämen, weil sie aufgrund ihrer Behinderung, ihrer Gebrechlichkeit etc. nicht in diese aktuelle kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit hineinkämen.
Thorsten Hinz plädiert für andere Kriterien.
Es soll dann ein Losverfahren entscheiden, wer diese Behandlung bekommt oder nicht. Es ist auch grausam, aber es scheint aus unserer Sicht die größte Fairness beim Verfahren in dieser Hinsicht dann möglich zu sein.
Thorsten Hinz ist skeptisch, ob Mediziner und Medizinerinnen in einer stressigen Triage-Situation nicht überfordert wären.
Weil Ärzte dann in einer ganz schwierigen auch Entscheidungssituation kommen würden. Und das sollte man auch den Ärzten in der Hinsicht nicht zumuten.
Die Medizinethikerin Sabine Salloch hält dagegen nichts von einem Losverfahren. Das Zufallsprinzip würde dazu führen, dass man insgesamt weniger Menschenleben retten könne.
Weil wir dann auch solche Patienten behandeln würden, die von Anfang an ganz, ganz schlechte Überlebenschancen haben und solche Patienten eventuell nicht behandelt würden, die relativ gute Chancen haben, von der Behandlung zu profitieren.
Ein anderer strittiger Punkt: Die Bundesregierung will die sogenannte Ex-Post-Triage ausschließen. Also, wer einmal ein intensivmedizinisches Bett bekommen hat, dem soll es nicht wieder weggenommen werden können.
Es ist ein moralisches Dilemma. Es ist aber sehr die Frage, ob die Tatsache, dass jemand 2 Tage früher auf die Intensivstation aufgenommen wurde, ein Grund ist zu sagen, der ist jetzt gewissermaßen im Vorteil gegenüber jemandem, der 2 Tage später in einem gleichen Krankheitszustand kommt oder vielleicht sogar eine bessere Prognose hat als der, der schon seit 2 Tagen behandelt wird.
Nun wird der Bundestag im kommenden Monat über die Triage entscheiden. Die einfachste Lösung wäre, man versucht erst gar nicht in die Situation zu geraten, dass man notfalls Patientinnen und Patienten ablehnen muss. Doch dafür müsste man viel Geld in die Hand nehmen. Vor allem für bessere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen beim Pflegepersonal. Denn die fehlenden Pflegekräfte sind der entscheidende Engpass in der Notversorgung.
Der Bundestag debattiert demnächst das Triage-Gesetz. Um welche ethischen Fragen es dabei geht, hat uns Michael Hollenbach dargestellt. Rufen Sie an, ich nehme mir dann Zeit für Sie. So bietet sich in Wiesbaden unter dem Motto Rent a Pastor ein evangelischer Pfarrer zum Gespräch an. Und so einfach wie das klingt, so einfach ist es auch, das Angebot anzunehmen. Andrea Bonhagen hat es getan.
Es ist ganz einfach mit dem Anrufen.
Einfach bei mir telefonisch 0179 7654 530. Und dann vereinbaren wir einen Termin und ich komme vorbei oder wir setzen uns ins Café oder wir spielen eine Runde Minigolf.
Wir treffen uns in einem Café am Markt. Reden können wir
über Gott und die Welt. Den Akzent setzt der Mensch, der das Gespräch mit mir sucht.
Der Pfarrer ist einfach nett. Bei mir ist das Gespräch natürlich etwas anders. Ich habe ein Mikrofon dabei. Aber trotzdem macht es Spaß. Und nach dem Interview können wir weiter plaudern. Über die Klimakrise, den Krieg in der Ukraine, Frauenfußball, Seelsorge. Was mich bewegt, wie kann man Kindern vermitteln, dass die Welt in Ordnung ist, obwohl sie das vielleicht gar nicht mehr ist? Jens Georg sagt, muss man gar nicht. Wichtig sei, dass sie von den Eltern geliebt werden. Und theologisch?
Ich glaube, dass da ein Gott ist, der mitgeht, so wie im Psalm 23. Und ob ich schon wandert im finsteren Tal, heißt, diese finsteren Täler gibt es im Leben. Und da ist es, glaube ich, gut, auch Kindern und Erwachsenen zu vermitteln, dass da eine Kraft ist, die uns sozusagen unsichtbar an die Hand nimmt.
Jens Georg ist Pfarrer von 2 kleinen Gemeinden in der Nähe von Wiesbaden, Breckenheim und Wildsachsen. Man kann ihn aber aus ganz Hessen buchen. Er hört gerne zu.
Die privaten Krisen einfach, die kommen, auch wenn man sie sich nicht wünscht. Und dann spielen natürlich die weltpolitischen Krisen oft ineinander. Und jetzt ist schon noch eine stärkere Krisenzeit, relativ gesehen. Wenn man in die Geschichte unseres Landes guckt, gab es natürlich ganz andere Krisenzeiten, das muss man auch sehen. Uns geht's aufs Ganze gesehen immer noch gut.
3 Monate lang kann man den Pfarrer mieten. Die Idee kam von Pfarrer Willi Temmer aus Kassel, der das schon einmal gemacht hat. Evangelische Pfarrer können nach 10 Jahren Arbeit eine sogenannte Studienzeit für 3 Monate nehmen. Manche durchforsten Kirchenarchive, andere gehen in die Uni oder ins Kloster. Pfarrer Georg bietet Gespräche an. Viele Menschen haben Hemmungen, den Pfarrer anzusprechen, sagt er. Sie gehen vielleicht davon aus, dass er keine Zeit hat. Doch Jens Georg wünscht sich den Kontakt, auch für die Zeit danach.
Sie sagen ja, selbstverständlich rufe ich den konkreten Pfarrer Georg an, aber vielleicht auch meine Pfarrerin in einem ganz anderen Stadtteil.
Über Gemeindeblatt und Zeitung haben sich schon einige beim Pfarrer gemeldet. Bei den Treffen ging es zum Beispiel um die Sorge um einen Nachbarn oder um den Tod und die Frage, was danach kommen kann.
Rent a Pastor. In seiner Sabbatzeit macht ein Pfarrer in Wiesbaden ein offenes Angebot. 0179 765 4530, das ist die Nummer zum Pfarrer. Es ist ja ein Sommer, der uns mit Sonne verwöhnt und zugleich mit Trockenheit schreckt. Aber es ist tatsächlich auch schön, diese frischen Morgende zu erleben zur Zeit, die Sonnenaufgänge, dann vielleicht die kühlen Wälder zu genießen oder auch den Sprung in den See. Die Natur ist ein heilsamer Ort für uns und wir müssen lernen, mit der Natur unsererseits auch heilsam umzugehen. Das ist mein kleines Sonntagsthema heute Morgen hier in HR Info Himmel und Erde. Raus in die Natur. Die Natur, das ist ja aus der Sicht von Christen, Juden und Muslimen Schöpfung, also etwas, das von Gott gemacht wurde für die Menschen, zum Nutzen des Menschen, aber auch mit dem klaren Auftrag, die Erde nicht nur zu bebauen, sondern sie auch zu bewahren. Was bedeutet das heute im 21. Jahrhundert, wenn die Natur als Schöpfung Gottes betrachtet wird, wie es die Christen zum Beispiel tun? Die Schöpfung aus christlicher Sicht, Lothar Bauerochse, hat mit dem Umweltpfarrer der Evangelischen Kirche in Kuhessen und Waldeck, Uwe Hesse, darüber gesprochen.
Herr Hesse, Sie sind nicht nur Umweltpfarrer der EKKW, sondern Sie betreiben auch einen Archehof mit Platz für alte, vom Aussterben bedrohte Nutztierarten. Was bedeutet es für Sie persönlich, so in der Natur zu sein, auch mit der Natur zu leben?
In der Natur zu sein, mit der Natur zu leben, Kontakt zur Natur zu haben und zu unseren Haustierrassen, unseren Rindern an 365 Tagen im Jahr. Das bedeutet Alltag und Lebensvollzug. Manche Leute hatten mir ja schon gesagt, dass die Landwirtschaft mein Hobby wäre. Aber ein Hobby ist eine nebenberufliche Landwirtschaft nicht. Dafür ist mit dieser Aufgabe zu viel Verantwortung verbunden. Umgekehrt wird man als Landwirt auch belohnt durch die vielen Eindrücke, die Jahreszeiten mit sich bringen, durch die Vielfalt des Lebens, durch die Geburt und das Aufwachsen der Kälber, Lämmer und Fohlen und durch deren Lebensfreude.
Sie sind, Herr Hesse, in der Waldjugend aufgewachsen, haben es sich eigentlich zur Aufgabe gemacht, Bäume zu pflanzen. Warum tun Sie das?
Für mich sind Bäume Symbole des Lebens und stehen für Erneuerung, sind voller Faszination, je älter sie werden, als Lebewesen, denen ein sehr langes Leben beschieden sein soll, aber auch um Zeichen zu setzen.
Ich hatte es schon gesagt, Schöpfung bewahren, das ist so eine prägnante Formulierung aus der kirchlichen Umweltbewegung. Der Gedanke stammt ja aus der Bibel, aber er findet sich mittlerweile auch in den Programmen von politischen Parteien. Was bedeutet dieses Schöpfung bewahren für Sie? Was hat der Glaube mit der Natur zu tun?
Die Bewahrung der Schöpfung spielt als Thema schon früh eine Rolle in den Heiligen Schriften. Schon in der Schöpfungsgeschichte selbst ist es die Aufgabe des Menschen, die Erde zu bebauen und zu bewahren, so steht das da. Also genau darauf zu achten, dass alles Leben sein Lebensrecht hat. Den biblischen Auftrag der Schöpfungsbewahrung verbinden die Kirchen mit der Forderung nach Gerechtigkeit, insbesondere nach globaler, aber dann auch nach intergenerativer Gerechtigkeit, die sogenannte Enkeltauglichkeit. Keine Generation hat das Recht, diesen Planeten auszuplündern und den künftigen Generationen einen Wüstenplaneten zu hinterlassen.
Schöpfung und Schöpfungsverantwortung aus christlicher Sicht. Das war ein Gespräch mit dem Umweltpfarrer der Evangelischen Kirche Kuhessen-Waldeck, Uwe Hesse. Junge Menschen in Kontakt mit der Natur zu bringen und ihnen die Möglichkeit zu geben, Naturschutzprojekte zu unterstützen, das ist die Idee des Freiwilligen Ökologischen Jahres, kurz FÖJ. Junge Leute opfern ein Jahr, meist nach dem Abitur, und steigen ein in eine andere Welt und begegnen dabei intensiv der Natur. Im Naturpark Knüll im Schwalm-Eder-Kreis kann jeder so ein FÖJ absolvieren. Silvia Rittel traf dort die 19-jährige Cordelia Fehrenbacher. Sie ist die erste Absolventin des FEJ im dortigen Naturpark.
Bewaldete Kuppen, idyllische Wiesentäler, Wildblumen wiegen sich am Wegesrand. Cordelia Fehrenbacher ist nicht allein unterwegs, sie führt Mademoiselle spazieren. Mademoiselle ist 27 und nicht irgendwer.
Eine Dülmener Stute. Und das ist eine sehr seltene Pferderasse. Vor allem ist sie ein Wildpferd, beziehungsweise ihre Mutter war noch ein echtes Wildpferd.
Frisches Heu fliegt vom Heuschober, die Hühner gackern. Jeden Freitag arbeitet Cordelia auf einem alten Hof mit Nutztierrassen. Vom Hof geht es im Anschluss an den Schreibtisch. Das nächste Monatsprogramm für den Naturpark will vorbereitet sein. Doch wie kam sie zum FÖJ? Die Karlsruherin wollte nach dem Abitur einfach mal runterkommen und die Nähe zur Natur genießen.
Da kam mir das freiwillige ökologische Jahr genau richtig, weil da konnte ich was komplett anderes machen, neue Einblicke in Arbeitswelt und sonst was sammeln. Da hat mich das direkt angesprochen, weil ich was in der Natur, mit der Natur, für die Natur machen konnte.
Im letzten Jahr wurde der Knüll zum Naturpark ernannt, der 13. in Hessen. Auf über 80.000 Hektar begeistert er mit seiner Vielfalt an Landschaften und Lebensräumen. Für Geschäftsführerin Katrin Anders war direkt klar, dass sie hier jungen Menschen ein FÖJ ermöglichen möchte. Wie hilfreich das FÖJ sein kann, hat sie vor über 20 Jahren am eigenen Leib erfahren.
Nach dem FÖJ, das ich selber absolviert habe, war für mich mein Berufswunsch klar. Also für mich war klar, ich möchte im Naturschutz arbeiten, mit Menschen zu tun haben, Umweltbildung machen. Also das hat mir sehr geholfen, meine Wünsche, meine Stärken zu erkennen.
Im FÖJ wurde Cordelia auch zur Naturparkführerin ausgebildet. Die Gäste auf sanften Waldwegen bis hinauf auf den Eisenberg führen, das hat ihr Freude bereitet. Cordelias Jahr im Naturpark neigt sich dem Ende. Das ganze Jahr über hat sie sich mit der Natur sehr verbunden gefühlt.
Möchte ich auf jeden Fall aktiv werden, ob das jetzt ist, dass ich irgendeiner Naturschutzorganisation teilnehme oder einfach so als Freiwilligenarbeit irgendwo mithelfe.
Nach ihrem FÖJ wird Cordelia Medieninformatik studieren. Dem Naturpark wird sie allerdings auch in Zukunft als Naturparkführerin treu bleiben.
Und jetzt zum Herbst hin startet die nächste Runde im Freiwilligen Ökologischen Jahr. Silvia Ritter hat sich erkundigt, wie Jugendliche ihr Engagement begründen und was sie dabei erfahren.
HR Info. Himmel und Erde.
Das Sonntagsthema in HR Info Himmel und Erde, heute über die Kraft der Natur und warum sie uns gut tut. Der heilige Franziskus war ja ganz beseelt von der Natur. Von Bruder Sonne und Schwester Mond spricht er in seinem berühmten Sonnengesang und geht da die ganze Schöpfung durch. Jan Frerichs ist Theologe und Autor, Seminarleiter. Er war Franziskanerbruder. Heute gehört er dem Orden der franziskanischen Weltleute an. Und er ist Gründer und Leiter von Barfuß und Wild. Das ist ein Projekt, eine, wie es heißt, Lebensschule für schöpfungsorientierte Spiritualität. In den Seminaren und Kursen geht es auch unter anderem um ein intensives Naturerleben. Mein Kollege Lothar Bauerochse hat ihn dazu befragt.
Herr Frerichs, Sie stehen ja in der franziskanischen Tradition. Was hat denn der heilige Franziskus so Besonderes entdeckt über die Natur und ihre Bedeutung für das Leben und den Glauben?
Der heilige Franziskus hat eigentlich etwas wiederentdeckt, was dem Christentum verloren gegangen ist. Wenn man sich den Sonnengesang anschaut, unsere Vorfahren, die vorchristlichen Vorfahren, sind ja durch die Welt gegangen und alles war für sie beseelt. Und diese Vorstellung findet sich wieder im Sonnengesang. Und insofern würde ich sagen, Franziskus hat das wieder hier in die christliche Tradition hineingeholt. Und er hat ja auch viel Zeit in der Natur verbracht. Er hat sozusagen auch die Natur als den vorzüglichen Ort der Gotteserfahrung wieder installiert. Ja, so gibt es ja die Tradition, die Natur als erste Bibel zu bezeichnen. Also wir haben die zweite Bibel, das ist die schriftliche Tradition, aber die erste Bibel ist die Natur. Wenn wir was über Gott erfahren wollen, müssen wir in die Natur gehen.
Sie laden ja in Ihren Seminaren unter anderem ein zu einer sogenannten Visionssuche. Und da sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein paar Tage ganz allein und ausgesetzt auch in der Natur und beschäftigen sich mit den Fragen nach der eigenen Lebensorientierung, die da so auch hochkommen. Warum hilft dieses in der Natur sein dabei, ja, für sich selbst so eigene Lebensfragen zu klären?
Erstmal hilft es einfach so. Und wir tun einfach Dinge, die Menschen schon immer getan haben. Also Franziskus ist rausgegangen und hat Exerzitien in der Natur gemacht. Wochenlang war er allein in der Wildnis. Und was wir tun mit der Visionssuche, das haben wir uns ja sozusagen wieder abgeschaut von den Indigenen in Nordamerika, also aus der indianischen Tradition. Und eigentlich ist es eine pankulturelle Praxis, an wichtigen Übergängen im Leben, wenn große Fragen anstehen, in die Natur zu gehen.
Nachts allein in der Natur, mindestens das macht vielen Menschen durchaus auch Angst. Barfuß und wild heißt ja Ihr Projekt, Ihre Lebensschule. Was können wir gerade von der wilden, rohen, vielleicht auch bedrohlichen Seite der Natur lernen?
Naja, man muss ja mal sagen, dass die Natur so, wie sie ist, im Normalzustand, wie sie uns so begegnet alltäglich, wenn wir durch den Wald spazieren, ist sie gar nicht bedrohlich. Mhm. In unseren Breiten gibt es nichts, vor dem wir wirklich Angst haben müssten. Aber eigentlich muss man sagen, dass das, was uns Angst macht, oft ein Spiegel für das ist, was in uns ist. Also in die Natur zu gehen, heißt auch dieser Qualität Raum zu geben. Und das ist ja etwas, das in unserem Alltag wenig Platz hat. Wir haben ja nicht nur unsere Welt zivilisiert, wir haben ja auch uns zivilisiert, unsere Seele domestiziert. Und wie gesagt, wer auf den Grund der Seele schauen will, muss auch in den wilden Teil des Inneren gehen sozusagen.
Jan Frerichs und das Projekt Barfuß und Wild, die Lebensschule für schöpfungsorientierte Spiritualität. Für viele Menschen ist es tröstlich, mit den Jahreszeiten zu erleben, dass im Herbst und Winter Leben augenscheinlich abstirbt, aber eben auch im Frühjahr neu aufbricht. Wir sind Teil eines natürlichen Kreislaufs von Sterben und Leben. Das ist eben auch Natur, wenn man so will. In Wien gibt es eine evangelische Kirchengemeinde, die diesen Gedanken auf eine interessante Weise umsetzt. Dort gibt es einen evangelischen Friedhof, auf dem Gemüse angepflanzt wird. Jean-Marie Magro hat sich das angeschaut.
Walter Peus geht einen langen Gang entlang. Der Friedhofsverwalter hat sich vor 5 Jahren ein spezielles Projekt für seinen Friedhof Matzleinsdorf ausgedacht.
Also wir haben auch Gräber mit Heidelbeeren. Erdbeeren ist ganz gut, weil man das Ganze ja ernten kann. Sonst vom Gemüse her werden sehr gerne Tomaten, Pfefferone, Paprika gepflanzt, Auberginen. Eben solche Sorten, die man das ganze Jahr regelmäßig ernten kann.
Peus ist 51 Jahre alt und gelernter Gärtner. Er will Urban Gardening auch auf dem Friedhof. Der soll nicht nur letzte Ruhestätte sein, sondern auch Lebensraum für Insekten, Vögel, Begegnungsort für die Menschen mitten in der Stadt und eben auch ein Platz, um zu garteln und sich eigenes Gemüse zu ziehen. Peus macht kurz Halt.
Da kommen wir jetzt zum Grab, das mehrere Sachen drauf hat, zum Beispiel Eierfrüchte, Auberginen, Pfefferone und Erdbeeren. Links haben wir wieder Rosen, sind natürlich auch ganz gerne bei uns gepflanzt. Rosmarin wird gerne auf dem Friedhof gesetzt, Lavendel wird ganz gerne ausgepflanzt.
Lavendel verspricht schon mal einen angenehmen Duft. Der Friedhof Matzleinsdorf ist mit 8600 Gräbern einer der kleineren in Wien. Ungefähr 1500 dieser Gräber werden nicht mehr von Angehörigen betreut. Deren Grabfläche vermietet der evangelische Friedhof für 75 Euro im Jahr an alle, die sich beim Urban Gardening beteiligen wollen. Inzwischen sind rund 25 Gräber kleine Gemüsegärten. Gärtner Patrick ist unterwegs zu einem der Gartengräber. Die Tomaten oder Paradeiser, wie sie in Wien heißen, brauchen Wasser. Vielleicht sind schon welche reif.
Die könnte man jetzt zum Beispiel schon essen.
Der Friedhof empfiehlt, auch auf belegten Gräbern Nutzpflanzen statt Blumen zu ziehen. Eine schöne Idee, wie Patrick findet.
Es gibt zum Beispiel vielleicht auch Kunden, wo der Verstorbene zum Beispiel das Lieblingsessen Paradeiser oder sowas ist. Dann wäre das auch eine nette Geste, wenn man das auf das Grab von dem Verstorbenen pflanzen würde.
Die Verwaltung will einen Ort der Vielfalt. Erlaubt ist alles, was nicht tief wurzelt. Dass unter den Pflanzen immer noch die Toten liegen, kein Problem, findet Friedhofsverwalter Peus.
Also der Verstorbene liegt erstens einmal mindestens 1 Meter tief. Und das Zweite ist, der Ursprung gibt er her, also wir sind von der Erde genommen, wir kehren zur Erde zurück. Das heißt, der Kreislauf schließt sich meines Erachtens wieder. Durch das Vergehen des Fleisches, der Seele und der Geist steigt er auf. Aber das, was übrig bleibt, geht ja wieder in die Erde über und somit ist für mich der Kreislauf geschlossen.
Auf dem Friedhof finden das nicht alle gut. Eine Dame sagt, allerdings nicht vor dem Mikrofon, sie würde keine Tomaten vom Grab essen. Der Friedhofsgärtner Roman dagegen nimmt's gelassen.
Hauptsache die Leute haben Freude damit. Ich persönlich habe jetzt zwar auf meiner Abteilung keine Gemüsegräber, aber wenn ein Kunde ans Mächert, sollte es daran auch nicht scheitern.
Der Friedhof Matzleinsdorf möchte mit Einfallsreichtum auffallen. Nicht nur Gemüse und Obst werden auf Gräbern gepflanzt, sondern eine weitere Handvoll Gräber wurden zu öffentlichen Bücherstellen umgestaltet. Drei weitere sollen folgen. Tomaten, Erdbeeren, ein gutes Buch. Ein Friedhof soll mehr sein als ein Ort der Trauer, meint Friedhofsverwalter Peuß.
Tod und Leben auf dem Friedhof. In Wien gibt es eine evangelische Kirchengemeinde, die auf ihrem Friedhof anregt, Gemüse auf Gräbern zu ziehen. Jean-Marie Magro hat es sich angeschaut. Und das war HR Info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.